Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das ist der Kanzelgruß bei uns in der Landeskirche. So könnte man, wenn man will, jede Predigt beginnen. Manche sagen auch, böse Zungen, das wäre eine Drohung. Aber nein, natürlich ist das ein Wunsch. Und genau genommen kann man danach als Prediger auch wieder gehen, denn es ist alles gesagt. Wenn du in eine Gemeinde kommst, dann ist das Beste, was du ihr sagen kannst, Gottes Friede sei mit dir. Gottes Gnade sei mit dir. Und bei Gnade denke ich immer an Gladiatoren und Cäsaren. Ihr kennt das aus den Arenen, wenn die Gladiatoren dann halt doch nicht so gut abgeliefert haben. Dann können sie Gnade erbitten und das geht dann mit dem Daumen runter oder dem Daumen hoch. Und hier heißt es Daumen hoch. Egal wer du bist, egal wie es dir im Moment geht, du hast Begnadigung erhalten. Von allerhöchster Instanz. Und ich denke, damit kann man leben. Und das wünsche ich euch. Und im Grunde genommen, Sören, bin ich jetzt fertig. Bitte. Aber er hat gesagt, na gut, auch in der freien evangelischen Kirche oder evangelischen Freikirche darf man etwas länger als 4 Minuten predigen. Ich habe noch ein paar Gedanken mitgebracht. Wisst ihr noch, was wir gerade gesungen haben? Ich sage es euch nochmal. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Frieden finden bei Jesus, sich auf ihn fokussieren. Wenn du das mit vollem Bewusstsein und mit ganzem Herzen mitgesungen hast, dann ist das super. Den heutigen Predigtext brauchst du auch dann eigentlich nicht mehr. Doch ich denke, dass es dem einen oder anderen vielleicht auch so geht wie mir, besonders bei älteren Liedern mit längeren Texten. Paul Gerhardt lässt grüßen, obwohl er sehr gut getextet hat. Bei Stellen, die ich nicht voll unterschreiben kann, singe ich die Töne und den Text mit, aber ich fülle ihn gar nicht. Ich blende den Inhalt aus. Unser Gehirn kann das. Dinge aus ganz unterschiedlichen Gründen einfach übersehen oder ausblenden. Und das mit dem Ausblenden oder der Wahrnehmung kennt ihr bestimmt auch. Und da kommt einem der Nachbar in der Fußgängerzone entgegen, man grüßt freundlich und es kommt nichts zurück. Und am Folgetag heißt es, ach, ich habe dich gar nicht gesehen. Oder da kommt die Mutter nach Hause, du solltest doch den Geschirrspüler ausräumen, hast du mir nicht gesagt. Da kommt der Mann vom Einkaufen zurück und die Frau packt die Tasche aus. Und wo ist das Katzenfutter? Stand nicht auf dem Zettel. Stimmt, aber hatten wir beim Rausgehen noch drüber gesprochen. Unser Gehirn ist in der Lage, Dinge, Vorgänge oder auch Menschen vollkommen auszublenden, obwohl sie direkt vor uns stehen. Wir können uns so sehr auf eine Sache konzentrieren, dass wir die Welt um uns herum vergessen, zum Guten wie auch zum Schlechten. Wir können uns so sehr fokussieren, dass unser Kopf, unser gesamtes Umfeld einem ganz bestimmten Ziel unterordnet. Oder das, was um uns herum geschieht, danach einordnet, ob es diesem gesetzten Ziel hilft oder nicht. Wir laufen da zur Hochform auf mitunter. Es soll Menschen geben, die während des gemeinsamen Essens am Tisch gleichzeitig das Smartphone im Blick behalten können. Es gibt Leute, die während eines Telefonats angesprochen werden können und die durch Nicken, Kopfschütteln oder höfliches mit mir kommunizieren, ohne das Telefonat zu unterbrechen. Das, worauf wir uns konzentrieren, wird vom Gehirn priorisiert. Denn in all seiner Genialität ist es auch begrenzt und muss selektieren und Informationen ausblenden oder einblenden. Worauf blicken wir? Wen sehen wir? Was nehmen wir wahr in unserem Leben? In unserer Familie, in der Partnerschaft, in der Schule, im Beruf? Hier in der Gemeinde. Wir befinden uns in der Passionszeit. Wir denken an die Leiden Jesu. Eine Zeit, in der die Sonntage bei uns in der Landeskirche ganz besondere Namen tragen, so wie Quasimodogeniti, wie die neugeborenen Kindlein. Oder Septuagesime, 70 Tage vor Ostern. Und nur eine Woche später heißt er dann Sexagesime, 60 Tage vor Ostern. Wer rechnen kann, mag darüber nachdenken. Das Psalmwort von vorhin ist die Grundlage für den Sonntag Oculi. Oculus, das Auge, das ist nicht der Tag der Augenoptiker, sondern bezieht sich genau auf dieses Psalmwort. Mein Auge Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Der Psalmbeter konzentriert sich auf Gott. Unser Predigtext in diesem Sonntag oder unser Predigtext ist diesem Sonntag zugeordnet und vermutlich fast jedem bekannt. Es ist die Gefangennahme Jesu in der Nacht am Berg Gethsemane oder im Garten Gethsemane. Das sind die Hohepriester und Gelehrten mit ihren Knechten. Das sind die Jünger, die von der ganzen Situation überrascht sind. Und dann ist natürlich Jesus. Worauf blicken wir? Ich lese Lukas im 22. Kapitel. Als Jesus noch redete, siehe, da kam eine Schar. Und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm herübergekommen waren, ihr seid wie gegen einen Räuber ausgezogen, mit Schwertern und mit Stangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Wen habt ihr gesehen in dieser Geschichte? Wen habt ihr wahrgenommen? An welchem Personenkreis seid ihr gedanklich hängen geblieben? Und warum nicht an einem anderen? Dies ist nicht irgendein Abend im Garten Gethsemane. Dies ist der Beginn der Leidensgeschichte Jesu. An diesem Abend geht es um Freundschaft, um Verrat, um Ruhe und Unsicherheit, um Ordnung und Chaos. Die Gefühle sind vielfältig. Angst, Zorn, Mut, Genugtuung, Schmerz und Dankbarkeit für ein geheiltes Ohr. Je nachdem, auf wen man seinen Blick richtet. Und da stellen sich in diesem Text jede Menge Fragen, auf die es jede Menge keine Antworten gibt. Warum jetzt? Warum hier? Warum nicht im Tempel? Ich möchte mit euch einmal auf diese verschiedenen Personengruppen schauen. Judas und die Hohenpriester. Ausgerechnet zu Beginn des Passafestes, dem wichtigsten Fest der Juden, an dem sie den Auszug an die Befreiung aus Ägypten und die Sklaverei erinnern, an dem sie Gott Dank sagen für alle Gnade, die sie in Ägypten erleben durften, nehmen sie Jesus fest. Den Jesus, der für uns alle die größte Gnade bringt. Warum? In Vers 1, den habe ich jetzt nicht gelesen, unseres Kapitels, wird das ganz klar hervorgehoben. Sie haben schlichtweg Angst. Die Hohenpriester hatten Angst, und zwar vor dem Volk, nicht vor Jesus, sondern vor dem Volk. Und um das zu beruhigen, mussten sie den vermeintlichen Aufrührer, den Unheilstifter loswerden. Dann könnte das Leben wieder normal und ihre Macht wieder ungebrochen sein. Und noch während sie darüber nachdenken, wie das geschehen kann, klopft jemand an ihre Tür und hat eine Lösung parat. Hey, ich führe euch zu Jesus. Ich zeige euch genau, wann und wen ihr festnehmen müsst. Es ist Judas. Was hat einen Jünger Jesu zum Verrat bewogen? Die vier Evangelisten berichten unterschiedlich über ihn, den Judas, und so ist der eine Beweggrund für die Tat ziemlich schlecht auszumachen. Markus sieht ihn als einen, der sich zurückgezogen und die Seite gewechselt hat. Bei Matthäus steht die Habgier im Vordergrund und Johannes sieht den Verrat als einen Akt des Unglaubens. Lukas formuliert viel härter und sagt, dass der Satan selbst in ihn gefahren ist, um das Heil, das Jesus für die Menschheit brachte, aufzuhalten. Was auch immer stimmt oder welche Beweggründe ausschlaggebend waren, der Deal mit den Hohepriestern war schnell gemacht und der Lohn eingestrichen. Judas hatte seine Blickrichtung geändert. An diesem Abend kam er in der Nacht zusammen mit einer großen Schar Menschen, Hohepriester, Schriftgelehrte und deren Knechte. Judas hätte sich hinter einer Olive verstecken können und sagen, der da, den da hinten, den müsst ihr euch schnappen. Doch er ging direkt auf Jesus zu. Ihre Blicke trafen sich und Judas begrüßte ihn wie damals üblich mit dem Kuss, mit dem Bruderkuss, der eigentlich ein Zeichen intensiver und tiefer Verbundenheit ist. Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? So fragt Jesus. Die Bezeichnung Menschensohn weist auf den Menschen Jesus hin, nicht auf den Gottessohn. Verrätst du deine engsten Freunde mit einem Kuss? Mit dieser Geste? Was tust du deinem Mitmenschen an? Der Kuss, der die intensive Nähe ausdrückt, ist in diesem Fall auch gleichzeitig Zeichen eines ganz intensiven Bruchs. Es ist die Lüge in diesem Kuss, die Jesus in diesem Moment unheimlich trifft. Wir kennen das Ende von Judas. Er kauft von seinem sogenannten Blutgeld ein Grundstück und kommt auf diesem gewaltsam zu Tode. Schwenken wir unseren Blick auf den Schwertführer und den Knecht. Den Namen von dem Schwertführer finden wir hier bei Lukas nicht. Wir brauchen nicht besonders viel Fantasie, um uns vorzustellen, wie die ganze Situation auf die Jünger gewirkt haben muss. Jesus hat seinen Leidensweg angekündigt. Ja, die Jünger waren traurig, schliefen zum Teil und dann plötzlich geht es los. Menschenmassen, einige massiv bewaffnet, kommen auf sie zu, auf sie und Jesus, vorneweg Judas. Was passiert hier? Mehr oder minder staunend beobachten sie die Begrüßungsszene, die näher rückenden Knechte und Gelehrten. Was soll das? Das geht doch so nicht. Sie müssen doch Jesus auch schützen. Oder hatten sie selber nur Angst? Bestimmt sogar. Jesus, sollen wir uns mit den Schwertern wehren, fragen sie. Und schon schlägt einer zu. Trifft das Ohr des Knechtes. Er hat nicht darauf gewartet, dass Jesus oder die Gemeinschaft der Jünger entscheidet, ob Gewalt jetzt angebracht ist oder nicht. Er hat die Bedrohung vor Augen. Sein Blick geht auf Schwerter und Stangen. Und er handelt mit dem ihm rechtens erscheinenden Mittel, mit Gewalt. Ist es der Angriff eines Mannes, der sich in die Ecke gedrängt fühlt? Handelt er aus dem inneren Antrieb heraus, Jesus schützen zu wollen? Oder ist es sogar ein Präventionsschlag? Halt, stopp, wir können uns wehren. Warum trifft es einen der Niedrigsten, einen, dem man einfach nur gesagt hat, dass er jetzt zu einem Einsatz ausrücken muss, der vermutlich nicht einmal ansatzweise wusste, worum es da eigentlich ging? Fragen über Fragen ergeben sich, je stärker man auf die Details dieses Geschehens eigentlich blickt. Jesus fordert sofort auf, zu stoppen. Egal, wer getroffen wurde, in der Arbeit, im Einsatz für Jesus ist Gewalt keine Option. Und er heilt den Verletzten ohne zu zögern. Es ist schließlich der Beginn seines Leidensweges. Er muss das Leid und die Schuld der Welt tragen. Angesichts seines schweren Weges behält Jesus die Kontrolle und jeden Einzelnen im Blick. Wenden wir unseren Blick nun auf die letzte Situation unseres Textes, Jesus und die Hohepriester. Jesus zuckt nicht zurück. Er spricht sie direkt an. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen? Ich sehe Jesus förmlich innerlich den Kopf schütteln und die Frage stellen, warum? Warum heimlich? Warum mit so viel Gewaltpotenzial? Bin ich so gefährlich oder so schwer zu fassen gewesen? Ich saß täglich bei euch im Tempel und ihr habt mich nicht abgeführt. Das wäre doch viel leichter gewesen. Doch die Zeit des Diskutierens ist vorbei. Jesus erkennt, dass nun ein Machtwechsel stattfindet. Dass in diesem Moment sein Leidensweg tatsächlich beginnt. Die Finsternis, Satan, hat nun freie Hand. Er sieht es. Er weiß es. Er verliert nicht die Fassung, sondern lässt die Dinge geschehen, die geschehen müssen, damit Menschen zu Gott kommen können. Er durchbricht am Ende Sünde und Tod und damit Menschen und Gott, um damit Menschen und Gott wieder zueinander zu bringen. Das ist seine Aufgabe. Das ist sein Ziel. Vielleicht denkt er in diesem Moment an die Liebe seines Vaters zu ihm und zu den Menschen. An die Liebe, die größer, stärker und wichtiger ist als Verrat und Gewalt. An die Liebe, von der wir Christen heute noch leben. Und damit kommen wir zu dem allerletzten Blickwechsel in unserem Text. Den Blick auf uns. Worauf richten wir unseren Blick? Worauf konzentrieren wir uns? Was ist uns wichtig? Und was entgeht uns dabei? Was sehen wir nicht? Jesus hat seine Jünger und uns zu einer radikalen Nachfolge aufgefordert. Und ich lese euch noch einen Text, ebenfalls aus Lukas. Lukas 9. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Du, folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus sagt nicht, dass wir ihm folgen müssen. Jesus zwingt niemanden. Doch er findet klare Worte für den Fall, wenn es jemand versuchen möchte. Wenn, dann nimm dein Kreuz auf dich. Wenn, dann sollte Besitztum nicht die oberste Priorität bei dir haben. Und wenn, dann lege nicht die Hand an den Pflug und sieh zurück. Die Linien werden absolut krumm. Er ruft uns als seine Jüngerinnen und Jünger in diesem Kapitel so intensiv und unmissverständlich in die Nachfolge, weil er seinen Tod bereits vor Augen hat. Vieles hat er zuvor für uns getan. Hat uns erklärt, wer und wie Gott der Vater ist, hat uns das Leben erklärt und uns gezeigt, wie wir miteinander umgehen können und sollen. Er hat uns gezeigt, was Gottes Liebe unter den Menschen bewirkt, welche Kraft, welcher Trost, welche Hoffnung aus ihr entspringt, wenn man weiß, dass man von Gott geliebt ist und dass er uns kompromisslos liebt. Zur Wahrheit gehört aber auch, wer Jesus nachfolgen will, der muss verzichten lernen, darf nicht zurückschauen. Wer Gott ernst nimmt, muss Entscheidungen treffen für ein Leben in Liebe und Hingabe. Manche Entscheidungen im Leben verlangen uns viel ab. Kraft und Energie, Geld und Geduld, Tränen, manchmal sogar Trennungen. Hin und wieder müssen wir unser Ziel freilegen. Unseren Fokus justieren, den Blick von dem schönen Nachbarn oder der schönen Nachbarin wieder abwenden, sich selbst nicht immer in dem Topmoden mit den Topmodels vergleichen, nicht immer wieder zu den tollen Megagemeinden schauen. Einiges schaffen wir dabei allein, wenn wir den Blick abwenden. Doch wenn man eine lange Furche ziehen will und darf, kann der Zielpunkt am Ackerrand schon mal von der Seite zuwachsen. Da reichen Handwerkzeuge und eigene Kraft mitunter nicht mehr aus, weil die Äste zu stark geworden sind. Dann brauchen wir einen Gärtner mit Profi-Werkzeug, der da wieder Licht schafft. Jemanden, der zuhört, der unsere Gedanken ordnen hilft. Jemanden mit Zeit und Raum. Diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist kein Makel. Es ist Kennzeichen des Christentums, des Christseins, des Glaubenslebens. Unsere Glaubenshelden, die wir in der Bibel bewundern, haben selten ein ruhiges und ruckelfreies Leben. In den Entscheidungen unseres Lebens ist Angst ein schlechter Ratgeber in der Weltpolitik, genauso wie in der Kirchenpolitik, wie in unserem eigenen Leben. Fürchte dich nicht. Wie oft haben wir diesen Satz in der Bibel oder aus der Bibel heraus gehört? Was könnte sich verändern, wenn wir zuerst auf Jesus schauen, nach seinen Zielen fragen und dann erst auf das, was uns bedrängt, was uns Angst macht? Wäre das nicht ein Versuch wert? Gegen die Angst? Gegen ungute Entscheidungen so vorzugehen? Jesus nachzufolgen, Christsein ernst zu nehmen, bedeutet nicht in erster Linie, dass ich keine Zeit mehr auf TikTok, in der Kneipe oder auf dem Sportplatz verbringen darf. Es bedeutet in erster Linie, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Es bedeutet, unserem Hirn zu sagen, worauf es sich konzentrieren soll, nämlich auf die reale Gegenwart Gottes. Das Unwichtige wird es dann von ganz alleine aussortieren. Jesus sagt, ich bin da. Ich habe deine Ängste, dein Leiden, dein Versagen, deine Schmerzen gesehen. Ich sehe dich. Natürlich auch dann, wenn du glücklich bist, klar. Und er freut sich dann auch mit uns. Und er freut sich auf ein Leben mit dir, mit uns. Wollen wir es wagen, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen? Entweder zum ersten Mal oder wieder ganz neu? Der Psalmbeter für den Sonntag, Okuli, hat sich jedenfalls entschieden. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Amen.